Und wenn Sie nicht wissen, wie man den Podcast von Radio 1 hören kann, dann sage ich Ihnen, es gibt eine ganz etwas umständliche, aber dann doch sichere Methode. Sie gehen auf radio1.de und gucken da mal in der Abteilung Podcast und da gibt es dann auch so Beschreibungen, ob Sie einen Podcatcher runterladen müssen und wie auch immer. Sie können sich natürlich die aktuellen Episoden auch immer direkt auf der Medienmagazinseite unter radio1.de anhören. Aber jetzt in dieser Woche ist ja noch was ganz Komfortables dazugekommen und da kann ich mal meinen Stuhlgast mit reinholen, der unverdächtig ist, jetzt hier Werbung für die ARD machen zu wollen. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, Robert.
Ja, Robert Förster. Ich bin der Geschäftsführer von Multicast Media.
Und das ist eine Firma hier in Potsdam, die beschäftigt sich mit Audio und Inhalten, beziehungsweise mit dem Know-how dahinter, damit das auch zukünftig von Suchmaschinen gelesen werden kann, damit es auch möglicherweise, wir haben ja kürzlich hier den Standard MPEG-H vorgestellt, da ist ja sehr viel Metadatenzeug auch drin und das kann man mit deinem System dann vorstellen, dazu kommen wir nachher noch, aber erstmal, du hast diese Audiothek-App, heißt sie ja genau, schon mal runtergeladen.
Ja.
Was hast du für ein Betriebssystem auf deinem Handy?
iOS tatsächlich.
Ja, ich habe Android, damit haben wir jetzt beides drin, auch einmal gesagt, also für diese beiden Plattformen gibt es das, in jeweiligen Stores, wie man heutzutage sagt, und man lädt sich das runter und dann, wie bist du zufrieden, was siehst du?
Also ich kann erstmal eine wahnsinnige Flut an Audios mir anhören und das ist ja erstmal ganz schön, aber wenn es dann ins Detail geht, da gibt es dann noch die ein oder andere Sache, die man da noch verbessern könnte.
Dazu kommen wir vielleicht noch. Hören wir erstmal kurz rein in so ein Audio, was man sich da anhören kann.
Europas Afrika-Strategie ist heute Thema bei 1222.
1222 ist eine Sendung vom Inforadio und da merkt man schon, das ist eine Sendung, die aus der Radiodenke den Titel bekommen hat, nämlich 12:22 Uhr, obwohl das Inforadio ja auch rotiert, auch mit dieser Sendung. Aber man kann die sich eben zeitsouverän in dieser App anhören. Man gibt also, wenn man Fan dieser Rubrik ist, einfach entweder Inforadio rein, dann findet man es oder tatsächlich mit dem Sendungsnamen. Und klingt so banal eigentlich, dass das nicht der Rede wert ist, das hier so groß anzukündigen. Aber es war eine lange Zeit, ehe dieses Zusammenarbeiten auch in der ARD so funktioniert hat, dass ein Produkt dabei rausgekommen ist, das wirklich auch praktikabel ist. Und ich fragte den eigentlichen Erfinder dieser Idee, Jan Weihrauch, er ist Programmdirektor bei Radio Bremen, was eigentlich so sozusagen die Initialzündung war.
Radio Bremen ist schon immer prädestiniert gewesen und jetzt auch wieder besonders für innovative Sachen und für neue, mutige Ideen.
Rudi Carrell, Loriot, Musikladen.
Genau, also es waren ja auch alles Sachen, die so ein bisschen gegen den Strich gebürstet waren, die neu waren in der damaligen Zeit, aus heutiger Sicht betrachtet natürlich sehr alt. Aber genau davon hat Radio Bremen immer gelebt, dass man sich als kleine Anstalt auch mal was trauen konnte.
Das heißt, bei Radio Bremen habe ich mir mal sagen lassen, sowas wie Garage, in der Garage wird sowas entwickelt?
Digitale Garage macht zum Beispiel solche Sachen, wobei die digitale Garage im Augenblick sehr absorbiert wird für Funk, für das junge Angebot von ARD und ZDF. Die bauen da insgesamt 4 Formate, die wir da eingeben. Da sind wir also einer der großen Förderer für das junge Angebot. Radio Bremen hat zum Beispiel Wishlist entwickelt, unter anderem auch mit Leuten aus der digitalen Garage und YouTubern aus Wuppertal. Da sind wir inzwischen ausgezeichnet worden mit dem Fernsehpreis und so. Also da sind wir sehr, sehr aktiv. In dem Fall ist die Audiothek allerdings ganz anders entstanden, nicht in der digitalen Garage, sondern durch eine Idee, die Gerold Hug, der Programmdirektor vom SWR und ich gemeinsam hatten, nämlich lass uns doch mal all die tollen Audioinhalte, die wir haben, bündeln. Und zwar so bündeln, dass sie in einer leicht zugänglichen App, die auch normaler Nutzer mal versteht, weil die normalen Podcast-Apps sind doch relativ technisch und nicht so schön. Lass uns das mal machen. Lass uns da eine Audiothek mal bauen. Und diese Idee, mit der sind wir an die anderen Hörfunkdirektoren gegangen innerhalb der HK und sie war so überzeugend, dass alle gesagt haben, super Idee, jetzt macht's aber auch.
HK ist die Hörfunkkommission?
Genau, es ist die Hörfunkkommission und wie gesagt, dann haben wir den Auftrag gekriegt, finden wir schön, wir wären alle dabei und jetzt überlegt man, wie wir es machen können. Wir sind dann daraufhin auf die Intendanten zugegangen und haben die auch von der Idee überzeugt und dann ging es darum, wer macht's denn? Und es war klar, es braucht einen Federführer.
Immer der sich zuerst meldet und hier schreit, kriegt's dann.
Genau, der Erste, der nicht wegrennt, der Letzte, der nicht wegrennt, der kriegt's dann. In dem Fall war es dann Radio Bremen. Nein, ich habe das auch gerne gemacht, weil ich da sehr hinterstehe, weil ich auch wirklich begeistert bin von der Idee. Klar war aber auch, dass natürlich ein kleines Haus wie Radio Bremen gar nicht die Kompetenzen hat. Zusätzlich war von Anfang an klar, wir wollen es mit ARD.de zusammen machen, weil dort ist die ARD-Mediathek. Wir müssen mit der Mediathek es gemeinsam machen. Wir müssen auch unter das Dach schon allein, weil der 3-Stufen-Test, den der SWR gemacht hat, es uns erlaubt hat, die Audiothek innerhalb der ARD-Mediathek zu machen. War klar, ARD.de ist dabei. Und dann war auch etwas Neues beim BR, nämlich eine Abteilung, die dort gegründet worden ist, die nennt sich SEP. Die entwickeln neue digitale Produkte für den BR. Und die Idee war, da einen Dreiklang zu machen. Also Federführung Radio Bremen, um sozusagen das Projekt zu leiten. Und das Frontend wird beim Bayerischen Rundfunk entwickelt. Und das Backend wird auf Basis der ARD-Mediathek bei ARD.de entwickelt. Und diesen ganzen Prozess haben wir dann im letzten Jahr im September angefangen anzuschieben. Es gab eine Projektgruppe, wo alle Landesrundfunkanstalten, auch der RBB, mit dabei waren. Ganz unterschiedlich, aus unterschiedlichsten Abteilungen. Da waren Techniker dabei, da waren Programmierer dabei, da waren aber auch Programmleute dabei, auch die waren dabei und die haben gemeinsam einfach die Ideen entwickelt und jetzt insgesamt ein Jahr dran gearbeitet und jetzt ist sie da.
Ich stelle mir das mal jetzt so provokant vor, man nimmt die BR2-App, lackiert die um, muss aufpassen, dass, sagen wir mal, bei 560 Inhalten plus das Ding nicht auseinanderfliegt und dann ist das fertig. Was braucht denn da so lange, ein Jahr lang?
Das sind zwei komplett unterschiedliche Apps. Die BR2-App ist eine App, die auf einen Sender zugeschrieben ist. Also da geht es ums erstmal Livestream-Hören des Senders. Da geht es auch um andere Programminhalte, um Programmbegleitung. Das war nicht Ansinnen der Audiothek, sondern die Audiothek wollte wirklich all die großen Wortinhalte, die wir haben, die längerfristigen Wortinhalte, die über den Tag hinaus auch halten, die auch länger sind als eine Minute, 60 Minuten wie Hörspiele, wie viele Feature, die wollte es mal abfeiern. Darum ging es. Also unsere tollen, wertvollen Wortinhalte mal richtig abzufeiern. Und dafür braucht es bestimmte Features in so einer App, die es so bisher noch nie gegeben hat, die auch noch nicht so programmiert worden sind. Unter anderem zum Beispiel wollen wir jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir es releasen, auch einen Autopiloten veröffentlichen, der lernfähig ist. Also der lernt anhand dessen, was ich mag und was ich nicht mag. Das kann ich dann auch wählen. Und macht mir immer Vorschläge, ganz automatisch. Was könnte dir gefallen? Und sucht aus den Tiefen dessen, was wir da an Inhalten haben, das raus, was für mich passen kann und bietet es mir an.
Das ist aber schon orientiert an internationale Vorbilder wie YouTube oder, wenn man es kleiner hängen will, an Update. Also das ist ein internationaler Trend, ne?
Absolut, wobei ein Unterschied ist, der Algorithmus, den wir jetzt nutzen werden, der wird nicht nur rein vorliebenbasiert sein. Also er wird mir nicht nur das vorschlagen, was ich mag, weil wir ganz bewusst gesagt haben, also öffentlich-rechtlich ist eigentlich auch der Anspruch, nicht in der eigenen Filterblase zu bleiben, sondern auch über den Tellerrand zu gucken. Deswegen wird der Algorithmus so programmiert sein, dass er mir immer wieder Überraschendes vorschlägt, was vielleicht gar nicht zu mir passt, aber doch passen könnte, weil ich mal was Neues erlebe. Also das ist mit reinprogrammiert.
Und ich nehme mal an, da werden auch die Verleger nichts dagegen haben?
Ganz bestimmt nicht, da bin ich mir ganz sicher, weil das hat nun gar nichts mit Presseähnlichkeit zu tun. Das ist audiobasiert, wenig Text, viel Audio und ein paar Bilder.
Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein. Die Stadt und das Gras. Warum ist Cannabis noch verboten? Eine Radio 1 Podcast-Serie. Folge 1. Alles begann mit einer Lüge.
Nathalie Wapplerhagen, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission und Programmdirektorin des MDRs in Halle.
Frau Wapple, Sie haben im November 2016 nach der Intendantin- und Intendantentagung der ARD in München angekündigt, dass es diese Audiotheken-App geben wird. Nun ist sie da. Ist sie in dieser Form da, wie Sie damals dachten, weil ja inzwischen ein Jahr vergangen ist? Möglicherweise gibt es da Verbesserungen, Ergänzungen zu der Sache, die Sie damals sagten?
Also die Grundfunktionen, die wir haben wollten, die haben wir da ja auch vorgestellt, dass wir gesagt haben, es soll personalisierbar sein. Also es soll einen Modus geben, wo man sagt, ich will kurze Sachen haben, ich will längere Sachen hören. Das war uns damals schon klar. Wie sie aber dann aussehen wird, also was Sie jetzt auch gesehen haben, also mit dem Wischen, welche Kategorien, auch welche thematischen Blöcke wir haben werden, war da noch nicht klar. Wir wussten, dass wir zum Beispiel etwas für Kinder anbieten wollen, ja, also weil das jede Landesrundfunkanstalt auch für Kinder Angebote hat und wo wir gesagt haben, wir würden das gerne bündeln. Wir wussten natürlich, dass wir Comedy, wir wussten, dass wir natürlich die Hörspiele zeigen wollen. Wir wussten, dass wir Dokumentationen und Feature in den Vordergrund stellen werden. Aber alles, was dann noch weiter dazugekommen ist, auch in der thematischen Ordnung, das wussten wir da so noch nicht. Und das ist wirklich in dieser ganzen Zusammenarbeit dann entstanden, im Testen, Nachfragen. So.
Nach welchen Kriterien werden denn jetzt tatsächlich Audioinhalte, die die ARD und auch das Deutschlandradio tagtäglich produzieren, für diese Audio-App speziell zusammengestellt? Weil es ist ja natürlich nicht logischerweise alles, was an Audioinhalten je produziert wird, in dieser App abrufbar.
Ja, das hängt zum Teil jetzt natürlich noch von den Metadaten auch ab. Da haben wir intensive Schulungen in den Häusern auch durchgeführt. Ja. Also Sie müssen ja auch den Redaktionen klar machen, warum sie die Metadaten wie erfassen müssen. Wir hatten das dann auch zum Teil gezeigt, was die Metadaten eben auch auslösen. Da gab es einen Fall, dass man dann gesehen hat, es kommt immer nur Hörspiel, 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 aber nicht, was es für ein Hörspiel ist. Und das war eben auch ein Lernprozess, ja, weil es natürlich immer auch ein Mehraufwand in den Redaktionen bedeutet, diese Metadaten korrekt zu erfassen. Und da haben wir dann diese Schulung gemacht, wirklich auch mit Beispielen, was es bedeutet, wenn ich diese Metadaten richtig erfasse, dass dann eben auch der Inhalt viel präsenter wird, einfach auch schöner daherkommt. Und das war ein Learning, was seine Zeit gebraucht hat. Aber die Kriterien sind letztlich, also hängen ganz stark von den Metadaten ab. Was wir auch gesagt haben, sind, es gibt keine Inhalte unter 60 Sekunden. Ja, also wir sind keine Nachrichten-App. Ansonsten ist das, was von dem wir glauben, auch aus den Landesrundfunkanstalten, dass es für die Audiothek tauglich ist, können wir da reingeben.
Aber es sind keine aktuellen Inhalte, wenn ich das richtig verstanden habe, bei...
Ja, aktuelle Inhalte insofern schon, als dass es dann eben die Hintergrundsendungen zu den einzelnen Fällen sind. Also sei das jetzt Air Berlin oder sei das jetzt die Klimakonferenz, die sind natürlich alle da, also die langen Hintergrundformate. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man Aktualität definiert. Ich würde immer sagen, es ist immer noch aktuell, also wenn Sie jetzt gerade diese Themen nehmen. Aber natürlich jetzt so die Breaking News werden Sie da nicht finden.
Nun mussten Sie 9 Landesrundfunkanstalten koordinieren und eine Schwesteranstalt, das Deutschlandradio. Was war das Hauptproblem eigentlich?
Man könnte meinen, wenn Sie ARD hören, fragt man gleich nach dem Hauptproblem. Also ich habe so kurz gezögert, weil es gab eigentlich kein Problem. Also es gab eine große Verständigung, dass wir das wollen. Dann ging es natürlich darum, okay, wer kann was zuliefern? Und wir wussten, dass der Bayerische Rundfunk, also mit dieser kleinen digitalen Einheit, dieser Entwicklung, sehr weit schon vorangeschritten war. Also die haben auch wirklich die ersten großen Impulse gegeben. Dann natürlich mit dem Know-how auch von ARD.de, vom SWR. Die haben auf eine sehr gute Art zusammengearbeitet. Radio Bremen hat dann die Projektleitung übernommen und hat uns auch immer wieder in der Hörfunkkommission auch abgedatet, wo wir auch verschiedene Sachen eben diskutiert haben. Was wollen wir drin haben? Wie sehen wir das? Was werden wir zuliefern? Stichwort auch die ganze Metadatendiskussion. Und es war eigentlich kein Hauptproblem, sondern es war einfach ein konstruktives Arbeiten aller miteinander für diese Audiothek.
Nun haben Sie mit einer Beta-Variante schon vorab testen können, wie das beim Nutzer, bei der Nutzerin ankommt. Welches Feedback haben Sie bekommen schon?
Also was uns gefreut hat, dass wir fast durchweg positives Feedback bekommen haben. Und natürlich gab es dann auch noch Anregungen, Stichwort Livestreams oder wie kann ich die Sendung weiterhören, die ich schon angefangen habe. Das sind jetzt alles Sachen, die wir aufgenommen haben. Aber wir haben uns erstmal darüber gefreut, dass ganz viele gesagt haben, boah, das ist genau das, was ich gerne möchte. Tolle Inhalte. Und natürlich, wie das auch ist in der Beta-Version, es hat funktioniert. Ja, also das war ja natürlich dann auch immer so, kriegen wir das hin, und es hat uns auch gefreut, dass das stabil gelaufen ist und das Feedback auch so positiv gewesen ist, was uns eben auch dann gleich wieder, wo wir gesagt haben, wir werden weiter dran arbeiten, wir wollen es weiter verbessern, und wie gesagt, ich habe jetzt in den nächsten 2 Tagen Hörfunkkommission, wo wir auch diese ersten Feedbacks besprechen werden.
Sie haben es schon gesagt, Hörfunkkommission, das ist ja nicht Audio-Inhalte-on-Demand-Kommission, aber dahin geht's ja bei dieser App. Glauben Sie, dass sich ja mit auch solch einer App möglicherweise das Nutzungsverhalten so verändert, dass Sie irgendwann nicht mehr von Hörfunk reden?
Sie meinen, dass man nur noch von Audio spricht? Eine Diskussion, die immer wieder auch mal aufploppt, ja, was heißt das für die Gattung Radio? Und je länger ich mich damit beschäftige, glaube ich, dass ich, wie wir heute ja sagen, also es gibt Radio, was man nach Einschaltimpuls, Wort oder Musik unterscheidet, glaube ich, dass solche Audioangebote und auch eben das Podcasting und dass die Leute das immer mehr nutzen, glaube ich, dahingehend verschieben wird, dass man sagt, natürlich, dass die Begleitfunktion des Radios, die hört nicht auf, dass man sagt, ich stehe mit meinem Radio auf oder mit meiner Station auf und lasse mich begleiten. Aber ich glaube, dass sich etwas verändern wird im Sinne von, will ich mich gerade nur begleiten lassen oder will ich quasi ein Radio haben, wo ich gerne zuhöre, und zwar intensiv zuhöre und aufmerksam zuhöre. Und mitunter kann das vielleicht dann eben eine Verschiebung sein, dass man sagt, es gibt wie andere Hörimpulse, nach denen eben dann gehört werden wird. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass das Radio oder Audio eine große Zukunft hat.
Das sehen ja Facebook, Amazon, Google und Apple auch so. Spotify natürlich auch. Und gerade sind wieder neue Titel bei Audible erschienen. Sie sind plötzlich, ja, man kann sagen, fast plötzlich mit anderen großen Weltplayern vereint. Vorher war es immer nur die Station, die UKW-Station in, ja, ich sag mal 30, 35 Kilometer Entfernung, je nachdem, wie die Leistung war vom UKW-Turm. Was macht das mit Ihnen? Also sehen Sie jetzt tatsächlich sowas auch mit Sorge, dass namhafte Produzenten, Schauspieler, ähnlich wie im Fernsehen, arbeiten für andere Plattformen, die nicht mehr Radio genannt sein dürfen, weil es eben nicht Radio ist, sondern einfach, ich sag mal, bei Spotify Festplatten beliefern, Server?
Nein, ich sehe das nicht mit Sorge, weil mir ist es ein Anliegen, dass gute Inhalte und sei es eben Hörspiele oder Feature die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Ja, ich glaube, also an der Stelle glaube ich einfach an die guten Inhalte. Wir sind tatsächlich natürlich mit dieser Audiothek jetzt ein sehr relevanter Player geworden und wir scheuen auch die Konkurrenz nicht. Was uns eben auch, glaube ich, nochmal stark macht, ist, dass man sieht, wenn wir alle zusammenarbeiten und das dann eben auch zeigen, sieht man natürlich eben auch, was in dieser in den Landesrundfunkanstalten entsteht. Und sie haben über diese Audiothek nochmal einen vertieften Einblick dann jeweils in die einzelnen Regionen, ja, der Landesrundfunkanstalten. Das kann ihnen keine Plattform der anderen bieten. Also auch nochmal diese regionale Verankerung. Also sie haben wirklich so quasi einen deutschen Blick, ein Gesamtblick, und sie haben jederzeit die Möglichkeit, wirklich in die Region zu gehen, und das mit einer App. Das hoffe ich, dass das auch von den Nutzern geschätzt wird.
Campino sitzt mit mir am Tisch, Texter und Sänger der Band Die Toten Hosen. Und wenn ich das sage, versteht sich fast von selbst, wo wir sind. Wir sind, na klar, in Düsseldorf.
Florian Thoma, ich bin Softwareentwickler beim Bayerischen Rundfunk in der Abteilung Softwareentwicklung und Plattformen und habe mit den Kollegen gemeinsam die ARD Audiothek entwickelt.
Genau, denn die hatten Vorläufer, BR2, glaube ich, war das, ne?
Die Bayern 2 App? Ja. Die Bayern 2 App macht natürlich einige Dinge anders wie die ARD Audiothek.
Zum Beispiel?
Die Bayern 2 App hat einen ganz großen Fokus auf diesen Bereich Empfehlungssystem. Wir in der ARD Audiothek haben ja vor allem On-Demand-Angebote, Podcasts.
Was musste man nun machen, um, ich sag mal, neuen Landesrundfunkanstalten miteinander zu harmonisieren und dabei nicht außer Acht zu lassen, dass es natürlich ein ähnliches Nutzungsverhalten gibt bei den Anwendern, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass egal ob man BR2 hört oder Radio 1 oder HR3, dass man trotzdem als User ja so eine Prioritätenliste hat, was so eine App können muss.
Das ist in der Tat eine schwierige Sache, gerade bei diesen verschiedenen Sendern. Was wir gemacht haben, wir haben ganz verschiedene Einstiegsbereiche. Also es gibt ja den Entdeckenscreen, wo die Redaktion die Sachen bestücken kann. Aber es gibt auch den Bereich Themen und Sender. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fan bin von Radio 1, dann könnte ich dort auch mein Programm finden, meine Sendungen von Radio 1. Oder zum Beispiel, wenn ich vom Bayerischen Rundfunk Informationen erfassen will, dann habe ich das auch über die Sender. Wir haben auch eine Suche. Wenn ich mich zum Beispiel für ein bestimmtes Thema interessiere oder auch für meinen Sender, dann finde ich das auch über die Suche. Also ziemlich einfach nutzbar.
Nun hätte man sich vorstellen können, die ist ja vor einem Jahr zum ersten Mal angekündigt worden, diese App, bei der Intendantenkonferenz in München im November. Was hat extrem lange gedauert? Also ein Jahr ist ja auch bei der Softwareentwicklung ja ziemlich lang, um dieses Produkt so abzuliefern, wie es heute ist.
Ja. Was natürlich schwierig ist, gerade bei dieser App, man muss natürlich schauen, was gibt es gerade auf dem Markt. Und wir haben da natürlich schon große Vorreiter. Wir haben irgendwie Spotify in diesem Bereich. Im Bereich Video ist es Netflix. Natürlich müssen wir schauen, dass wir die App so fein ausbauen, dass sie eben genau mit diesen großen Angeboten auch konkurrieren kann. Und da haben wir gerade bei Android und iOS durch die Konzeption und auch durch das Design einiges geschafft, um auch ein so ein Nutzererlebnis zu ermöglichen.
Mit zum Beispiel?
Mit verschiedenen Animationen in der App, mit auch bestimmten Features. Eben beim Player gibt es eine Warteschlange, es gibt Playlisten, es gibt diese Abonnements. Der Player kann zum Beispiel auch außerhalb von der App weiterspielen mit Notifications, die ich dann dort nutzen kann. Also all das ist natürlich schon aufwendig und muss man auch entsprechend weit entwickeln, dass es dann auch auf allen Systemen gut funktioniert.
Sie können natürlich keine Wunder vollbringen. Also nur das, was tatsächlich auch in der ARD-Mediathek drin ist, kann diese App finden. Inwieweit hat das möglicherweise auch für die Mediathekenprogrammierer interessante Effekte gebracht?
Das Spannende, was wir hierbei gesehen haben, dass die Zulieferung durch die ARD-Audiothek natürlich anders geworden ist. Weil jetzt plötzlich die Zulieferer nämlich sehen, dass dort auch zum Beispiel die Episodenbilder durchaus sehr prominent dargestellt werden. Und in dem Augenblick, wo dann dort die Bilder auch in der App besser werden, ist es natürlich so, dass die ganzen RSS-Feeds angepasst werden und dann plötzlich auch vielleicht auf Spotify, in iTunes und so weiter auch die Metadaten entsprechend schöner ausschauen. Also das ist auch eine Vorreiterrolle, die man mit dieser App auch in der ARD dann machen kann.
Ich habe jetzt gelernt, weil das Medienmagazin ist auch in der Audiotheken-App drin, dass es nicht mehr reicht, die Episodennummer oder das Datum in die Titelzeile zu bringen. Das war mal konzipiert für ganz normale MP3-Player. Die hatten eine bestimmte Anzahl von Zeichen. Und wenn man mehrere, ich sag mal, Sendungen sich runtergeladen hatte, war das immer ein Entscheidungskriterium, will ich die aktuelle Episode hören oder eine, die älter ist, und dann hat man sich am Datum orientiert, logischerweise. Jetzt muss man anders denken als Macher, also ich habe ab vorletzter Sendung jetzt versucht, mit Stichworten zu arbeiten und so weiter, und der Effekt ist, dass ich jetzt sogar überlege, ob ich nicht eine ganze Sendung monothematisch mache, weil ich habe immer sonst normalerweise vier Themen, dass sozusagen die Nutzung Einfluss hat wieder zurück auf die Sendung. Das ist ja auch ein interessanter Effekt. Inwieweit bemerken Sie denn da auch international, dass sich da etwas verändert, dass man vielleicht mehr serieller arbeitet in den Radios, dass nicht nur für den normalen Ausspielweg UKW gedacht wird, einmal hören und vergessen, sondern dass man, weil man es ja auch wieder finden will. Es ist ja auch eine Frage des Findens.
Also das, was wir dort ansprechen, ist wirklich entscheidend, gerade für die Auffindbarkeit. Wir haben das gesehen, in dem Augenblick, wo zum Beispiel ein Datum im Titel drin steht, ist das nicht optimal, weil ein Datum ist eine Zeitinformation, die sollte eben als Zeitstempel auch ausgezeichnet werden. Genauso auch ein Titel, das sollte irgendwie gerade für die App ziemlich knapp sein, damit ich eben sehr, sehr schnell die Sachen erfassen kann. Genauso auch bei den Schlagwörtern. Die sollten knapp und auch gut passend auf den Inhalt sein. Und wenn wir es eben mit dieser App schaffen, dass die Metadatenpflege verbessert wird, profitieren natürlich alle davon. Nicht nur die ARD-Audiothek, nämlich auch andere Angebote, die dann auch wieder für die ARD-Mediathek zum Beispiel bereitgestellt werden.
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass Sie eingeschaltet haben. Wer mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Wer die Band ist, erfahren Sie jetzt. New Gold Dream, die Simple Minds.
Mein Name ist Thomas Laufersweiler, ich bin Redaktionsleiter von ARD.de, und zu unserem Bereich gehört auch die ARD-Mediathek, und die ist ja die Basis der ARD-Audiothek.
Was ist nun aber anders, als wenn ich unter ARD.de in die Abteilung Radio gehe, dort einen Suchbegriff eingebe und es dann am Desktop höre?
Ja, also Sie hören eigentlich die gleichen Inhalte auch. Aber es ist so, dass wir festgestellt haben, wenn wir das nur im Browser anbieten, ja, dann ist eine andere Präsentationsform, und das wird auch nicht so gut angenommen. Und unser Ziel war eigentlich, ein Smartphone, das mittlerweile so große Bedeutung hat für ganz, ganz viele Menschen, nicht nur für junge Menschen, dass es möglich ist, dort eine andere Darreichungsform, eine attraktivere Präsentation einfach anzubieten, die niederschwelliger ist und die diese hochwertigen Inhalte, die wir haben aus dem Wortradio, sichtbar macht und verfügbar und erreichbar macht. Das war unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir müssen die von der Usability und von der redaktionellen Darstellung so attraktiv wie möglich anbieten, genau optimiert für diesen Smartphone-Weg.
Wie viele Audioinhalte sind denn jetzt abrufbar? Weil in der ARD-Mediathek, unterstelle ich jetzt mal, ist mehr vorhanden.
Ja, also wir haben eine sogenannte dynamische Whitelist, die bestimmte Kriterien erfüllt, die sich auch verändert, die zum Beispiel Beiträge, die sehr kurz sind, nur so Tonschnipsel ausschließt, ja, aber auch rein tagesaktuelle Sachen, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Nachrichten-App machen, keine Konkurrenz zu existierenden Hörfunknachrichten-Apps und ansonsten halt die ganze Bandbreite der relevanten Sendereien entsprechend abbilden. Es sind 560 Sendereien geworden. Insgesamt sind das sehr, sehr viele Beiträge, die darüber einlaufen. In der ARD-Mediathek sind es Audiobeiträge im fünfstelligen Bereich. Sie genau zu zählen ist fast unmöglich, weil jeden Tag welche dazukommen und jeden Tag wieder mehrere hundert auch wieder verschwinden nach dem Verweildauerkonzept.
Nun habe ich festgestellt, die Suche geht wirklich schnell. Und ich weiß aber, dass die Audioinhalte alle verstreut sind in der Bundesrepublik auf den Servern der einzelnen Landesrundfunkanstalten. Wie haben Sie das hinbekommen?
Also es geht darum, dass über die Metadaten, ja, die Schlagworte, die Teasertexte, die Inhalte der Überschriften, das wird alles berücksichtigt von der Suche. Und die Suche ist dann schon so gebaut, dass sie das auch schnell findet. Und dann wird es entsprechend aufgerufen und dann dauert es eine hoffentlich nicht wahrnehmbar kurze Zeit, bis das Audio bei Ihnen dann auch in der ARD die Audiothek startet.
Nun habe ich heute zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, dass da nicht nur eine Maschine im Hintergrund ist, eine Software, die optimal programmiert ist, sondern dass es auch eine Kollegin gibt, die tatsächlich das, was man kuratieren nimmt, also guckt, was gibt es so für neue Sachen in der ARD. Die wird ja wahrscheinlich zugeschüttet werden, weil die ARD produziert ja täglich mit ihren mehr als 60 Sendern unwahrscheinlich viele Stunden. Wie schafft die das?
Also es ist schon so, dass man sehr, sehr viel Erfahrung braucht und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir mit Joelle Ulrich jemand haben, die sehr, sehr viel Erfahrung mit diesen Hörfunkbeiträgen hat, die für radioard.de und ardmediathek.de/radio dann auch tatsächlich schon sehr viele Sendereien kennt und die dann aber auch wirklich sehr viel hört und sehr viel beurteilt. Wir haben aber festgestellt, wir können nicht einfach nur Algorithmen vertrauen oder nur irgendwelchen Automatismen vertrauen. Es ist wirklich wichtig, dass ein erfahrener, kompetenter Mensch da ist, der das aufbereitet, der entscheidet, wir brauchen hier ein aussagekräftigeres Bild. Diese Überschrift gibt nicht genau wieder in der App, was eigentlich tatsächlich das Interessante ist in der App. Und das kann letztlich nur ein Mensch entscheiden. Einen sehr guten Teasertext schreiben kann am Ende auch nur ein Mensch. Ja. Und deswegen machen wir uns da die Mühe und die Arbeit. Das ist tatsächlich sehr viel Arbeit. Ja. Wie das alles zu bewältigen sein wird, wir müssen da auch Erfahrungen sammeln. Das ist in der Tat schon sehr viel, aber wir sind der Auffassung, dass die Nutzer der ARD-Audiothek davon einen sehr großen Vorteil haben werden.
Gibt es in der App vielleicht sowas wie eine Feedback-Funktion?
Ja, es ist so, dass Sie im oberen Bereich finden Sie so ein Zahnrad. Das ist halt für diese Einstellungen. Das kennt man auch von anderen Anwendungen. Und dann gibt es, wenn man etwas weiter runter geht, die Möglichkeit, Feedback zu senden. Das geht dann direkt auch in die Redaktion und wird gelesen. Sie können auch direkten Sprung machen, uns im jeweiligen App Store bewerten. Auch die App Store Bewertungen lesen wir. Auch das, was an Nutzermails über die ARD Mediathek kommt, das gibt's unten am Seitenende. Lesen wir alles, werten wir alles aus. Wir können nicht immer in jedem Einzelfall alles direkt beantworten, aber wir werten das sehr aufmerksam aus.
Aber wovon träumen Sie vielleicht noch?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, was die Kolleginnen und Kollegen von der SAP, vom Bayerischen Rundfunk da in der App entwickelt haben. Wir haben ja bei ARD.de das Backend und die Backend-Schnittstellen zu den Daten der ARD-Mediathek bereitgestellt und sitzen auch noch an einem weiteren Feature. Wir wollen auf das Backend noch einen sogenannten Autopiloten aufsetzen. Das wird eine Funktionalität sein, wo der Nutzer, der jetzt eine Zeit lang die ARD-Audiothek verwendet hat, dann einfach sagen kann, ich suche mir jetzt nicht mehr selbst was aus, ich lasse jetzt einfach die App was aussuchen und starte diesen Autopilot und dann schlägt er mir einen Beitrag vor und dann kann ich den einfach weiterhören. Und wenn der abgelaufen ist, wird mir der nächste vorgeschlagen und wenn der abgelaufen ist, wird der nächste vorgeschlagen. Ich kann das zwischendurch liken und ich kann jederzeit aussteigen, wenn ich möchte. Und wenn Sie jetzt die ARD-Audiothek verwenden und ich verwende die ARD-Audiothek, dann wird der Autopilot für uns beide nach einer Woche völlig unterschiedliche Vorschläge machen, weil wir ganz unterschiedliche Dinge nutzen und dementsprechend soll der Autopilot sozusagen versuchen, sich an den Nutzer anzunähern und ihm einen linearen Stream anzubieten, den er dann, solange er möchte, benutzen kann.
Ist da die Gefahr einer Filterblase nicht da, wenn man immer sozusagen durch den Autopiloten durch die ARD geführt wird?
Das ist aber die Frage, wie man einen Algorithmus programmiert. Den kann man ja nicht nur auf Ähnlichkeit, den kann man ja auch auf Unterschiede programmieren. Und eigentlich ist es so, wir haben ja so viele Inhalte in der ARD-Mediathek und in der ARD-Audiothek. Bei uns ist ja die Filterblase größer als bei anderen Konkurrenten das gesamte Angebot.
Der König des westlichen Schwungs. Hörspiel von Britta Hüper. Mit Peter Lohmeier als Spade Cooley.
Peter Lohmeier, Jahrgang 62, Pfarrerssohn, aufgewachsen im Ruhrgebiet, Radiohörer, spiele gerne Fußball. Ich höre gerne Fußballreportagen im Radio und werde ungern davon Musik unterbrochen. Und da wir jetzt gerade Interview, glaube ich, fürs Radio machen, kann ich ruhig sagen, dass ich das Radio liebe und mit dem Radio groß geworden bin. Radiomoderatoren wie Kurt Brumme fallen mir sofort ein. So.
Aber ist es dann nicht für Sie als Radiohörer etwas komisch, dass Sie bei einer Präsentation dabei sind, wo es nicht mehr geht ums Radiohören, sondern Audio on Demand? Das ist ja so das Schlagwort.
Ja gut, ich habe in meinem Beruf selten die Möglichkeit, dass ich genau punktuell mir, wenn ich eine Sendung wirklich hören will, die hören zu können. A, weil ich jetzt irgendwie, gut, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, aber wenn man 4 Kinder irgendwie auch noch weiter denkt und so, geht immer was rund. Mit meinem Beruf ist auch schwierig. Also ist das für mich eigentlich, früher habe ich das aufgenommen auf Kassette. So. Und deshalb ist das für mich eigentlich, für mich ist das ideal. Also so, ich sag da sofort Ja zu, weil das ist eine Möglichkeit für mich, sehr übersichtlich, muss ich sagen, mir die Sachen rauszusuchen, die ich dann, was weiß ich, eben auf einer langen Autofahrt in einem Zug höre, wo man wohl möglich, wenn das jetzt auch selbst im Radio kommen würde, irgendwie plötzlich wäre das weg. So, wenn man irgendwie kein vernünftiges Netz hat oder die Bahn bleibt an einem ungünstigen Punkt stehen, was sie ja manchmal macht. So.
Sie sprechen jetzt als Hörer, aber Sie sind ja auch jemand, der Hörspiele produziert. Ist das dann auch so toll, wenn Sie möglicherweise etwas rausgeben, was früher ein kostbarer Schatz war? Und Sie lebten ja durch die Wiederholungen im Radio. Ne? Da gab es ja bei jeder Ausspielung, gab es dann immer ein bisschen noch Honorar da oben drauf.
Ja, jetzt aber nicht so viel. Also da bin ich eher dafür, dass man sagt, irgendwie komm, das ist das Produkt, nehmt euch das und das ist okay. Also da, das macht nichts. Also das ist jetzt wirklich kleines Geld, was ich da bekommen habe. Also so, da habe ich jetzt keine Sorgen. Ich finde es viel blöder, dass ich irgendwie für die Wiederholung im Fernsehen nichts kriege. Das war mal so.
Nun haben Sie die Audiotheken-App heruntergeladen und haben gesagt, Sie kamen damit sofort klar. Also sehr intuitiv Ihre erste Einschätzung?
Ja, wirklich, ist übersichtlich. Es sind Bilder dabei. Ich bin eben ein sehr visueller Mensch, der dann nochmal sagen kann, ach guck mal, da ist der Campino, Interview mit Campino. Oder vorhin habe ich es beschrieben, das ist ein klassisches Konzert und womöglich ist da der Dirigent abgebildet. So, das heißt, ich habe nochmal so einen anderen Bezug dazu. Merkt mir das vielleicht auch anders, weil man muss ja immer so, wo war das jetzt? Ah, so, dann sieht man das gleich, muss man nicht lesen, sehen, einschalten. So. Das ist sehr übersichtlich.
Also im Prinzip wie so eine Radiozeitschrift früher, ich sag mal jetzt ein Stichwort, hört zu, da hatte man ja manchmal auch so aus dem Studio, wenn ein Hörspiel aufgenommen wurde, jemand, der am Mikrofon stand und mit seinem Blatt Papier dann dort irgendwas rezitierte und jetzt kriegt man sozusagen noch den Ton dazu.
Ja, richtig. Also ich finde es noch übersichtlicher als diese Rundfunkzeitschriften. Ich freue mich drauf, ganz ehrlich.
Nun haben Sie auch die Erfahrung mit Live-Sachen. Die Sorge ist ja bei vielen, dass Radio zukünftig nicht mehr wirklich nachgefragt wird, weil Sie auch aus den Gründen, die Sie schon nannten, dass man meist dann nicht Zeit hat, wenn das kommt, was einem gefällt, dass man sich dann on demand anhört. Nun ist aber Radio tatsächlich dieses Live-Erlebnis, dieses, ich schalte es an und vor allen Dingen ziemlich einfach an. Ne? Ich muss da nicht erst irgendwie WLAN haben oder UMTS oder LTE oder sonst was. In der Regel ist UKW ganz gut ausgebaut. Ja. Meinen Sie, dass beide Systeme auf lange Sicht gute Freunde sind oder sehen Sie auch schon mit Sorge oder vielleicht auch mit Freude, dass da möglicherweise eine andere technische Entwicklung Audioinhalte hörbar macht?
Nee, ich glaube, es kann beides nebeneinander leben, weil dieses dafür ist das Zuhause, was wir irgendwie alle haben oder leben, ob das am Sonntag morgens ist oder an so einer Stelle, wo man sagt, oder man frühstückt oder man ist mal alleine und will nicht alleine sein, dann macht man das Radio an, das Live-Radio an. So, ne? Und gleichzeitig ist es so, wenn ich jetzt nach Salzburg fahre zum Arbeiten, dann gucke ich mir vorher Sachen in der Audiothek an, raus, suche mir die raus, bin aber zwischendurch auch live auf Nachrichten. Ich will aber nicht 7 Stunden oder da brauche ich 9 Stunden und da immer wieder die Nachrichten hören, so, auch wenn sich da mal wieder was verändert. So, das heißt, also für mich, ich lebe mit beidem. So, und habe da keine Angst, dass das eine dem anderen was klaut, sondern es gibt immer verschiedene Lebensweisen. Für die einen ist es besser so, für die anderen so.